NDR Info. Echo des Tages.
Nicht um jeden Preis regieren, aber nicht um jeden Preis nicht regieren. So hat heute Martin Schulz geworben für die Aufnahme von Gesprächen mit der Union. GroKo oder nicht GroKo, zwischen diesen Polen hat sich die Debatte bewegt. Wir berichten vom SPD-Parteitag in Berlin. Die weiteren Themen in diesem Echo des Tages. Nach Trumps Jerusalem-Entscheidung ruft die Hamas zu einer neuen Intifada auf. Die EU-Kommission verklagt Polen, Ungarn und Tschechien, weil diese Länder keine Flüchtlinge aufnehmen. Dazu auch der Kommentar. In Düsseldorf wird 17 Jahre nach einem Bombenanschlag Anklage gegen den mutmaßlichen Täter erhoben. Und der junge Skirennfahrer Max Burkhardt kommt bei einem Unfall ums Leben. Am Mikrofon ist Marcel Güsken und wir beginnen in Berlin. Dass dies für Martin Schulz heute kein einfacher Tag würde, war allen Beteiligten klar. Sein Schlingerkurs in Sachen Regierungsbeteiligung hat den Vorsitzenden auch in der eigenen Partei Sympathien gekostet. Die SPD geht in die Opposition, sie steht für eine Koalition nicht zur Verfügung. Das hatte Schulz noch nach dem Scheitern der Jamaika-Sondierung bekräftigt. Heute nun musste er seiner Partei erklären, warum sie doch mit der Union reden soll, wenn auch ergebnisoffen. Gerd Wolf berichtet über den ersten Tag des Parteikonvents in Berlin.
Erst kam das Programm, dann die Person. Ja, trotz historischer Wahlniederlage, trotz der vielen Kritik der vergangenen Wochen. Entschuldigung, aber er wolle die SPD weiter anführen, sagte Martin Schulz.
Weil ich spüre, für wen die SPD eintreten muss. Und weil ich auf diese Menschen zugehen will und weil ich das auch kann. Ja, ich sage das auch, weil es in mir brennt. Und ich mehr Menschen überzeugen möchte, bei uns mitzumachen.
Viermal klatschten sie ihren Vorsitzenden zurück auf die Bühne. Es war ein höflicher Applaus, nichts Überbordendes, Pflichtprogramm. So spiegelten es die Gesichter vieler Delegierter wider, während sie 70 Minuten lang auf die Inspiration, manche würden sagen, den Befreiungsschlag durch Martin Schulz warteten. Am Ende war Schulz sichtlich froh, seinen Auftritt hinter sich zu haben. Er hinterließ einen gemischten Eindruck bei einigen Delegierten, zum Beispiel bei Franziska Giffey aus dem Berliner Bezirk Neukölln.
Naja, es war der Rundumschlag. Ich hätte mir gewünscht, dass noch ein paar mehr Themen vorgekommen wären, die uns auf der Straße in den Brennpunktgebieten Deutschlands auch wirklich bewegen. Sicherheit, Ordnung, das gehört auch zur Gerechtigkeit dazu. Und die Frage, was machen wir eigentlich mit den großen Integrationsfragen an den Stellen, wo es nicht funktioniert? Darauf muss die SPD auch Antworten finden. Das hat mir ein bisschen gefehlt.
Die SPD müsse als lebendige Partei zurück in das Bewusstsein der Wähler kommen. Wir sind für die Leute Teil des Establishments, nicht mehr Vertreter ihrer Interessen, so formulierte es der Vorsitzende und schaute in Gesichter, die ihm Recht gaben. Wie im Teil der Rede, in der er die Forderungen der SPD für die Zukunft anführte. Keine Obergrenze für Flüchtlinge. Weg mit dem Verbot, aus der Teilzeit zurück in die Vollzeit zu wechseln. Gegen die Auswüchse der Digitalisierung. Wir wollen keine App-gesteuerte Dienstleistungsgesellschaft werden, rief Schulz in den Applaus der Delegierten. Und dann, Europa müsse viel enger organisiert werden. Mit einem gemeinsamen Finanzminister, mit den Vereinigten Staaten von Europa bis 2025. Die SPD sei die Europapartei. Erst gegen Ende sprach Schulz über die Strategie der Partei und den entscheidenden Leitantrag für den Parteitag. Verhandeln über eine große Koalition oder weiter Opposition? Der SPD-Chef blieb bei seiner Strategie Ja zu ergebnisoffenen Gesprächen mit der Union.
Wir müssen nicht um jeden Preis regieren, aber wir dürfen auch nicht um jeden Preis nicht regieren wollen. Entscheidend ist, was wir durchsetzen können.
Wie erwartet, der Widerstand der Jungsozialisten. Der neue Juso-Chef Kevin Kühnert rockte den Parteitag mit seiner Rede.
Die Erneuerung der SPD wird außerhalb einer großen Koalition sein oder sie wird nicht sein. Davon bin ich überzeugt.
Dass sich der Parteitag am Ende wahrscheinlich für die Gespräche mit der Union aussprechen wird, lag auch an der ziemlich einheitlichen Linie der Parteiführung. Reden muss man immer. Mal sehen, was ihr uns bietet, ist jetzt die Botschaft der SPD an die Union. Und wenn... wird es teuer. Andrea Nahles, die Fraktionschefin.
Die haben in der letzten Kurve schon nach Jamaika geblinzelt und Teilzeit, Vollzeit nicht mehr gemacht und die Solidarrente einen unschönen Tod sterben lassen. Ja, weil sie nämlich gedacht haben, sie brauchen uns nicht mehr. Aber die SPD wird gebraucht. Becci, sage ich dazu nur. Und das wird ganz schön teuer. Becci, sage ich dazu nur. Und das ist gut für Deutschland, sage ich dazu nur.
Der Redebedarf über die Zukunftsstrategien der SPD war groß. Am späten Nachmittag wurde die Rednerliste geschlossen. Mit ersten Entscheidungen wird bis 20 Uhr gerechnet.
Soweit der Bericht von Gerd Wolf. Stundenlang hat der Parteitag debattiert über den Leitantrag der Parteiführung, das heißt eben über die Frage, ob die SPD ergebnisoffen Gespräche mit der Union über eine Regierungsbildung aufnehmen soll oder eben nicht. Jörg Seiselberg in Berlin, zeichnet sich da schon eine Tendenz ab, wie der Parteitag entscheidet?
Also wenn man die 3,5 Minuten stehenden Applaus für Martin Schulz nimmt, plus wichtige Mitglieder der Parteiführung von Niedersachsens Ministerpräsident Weil bis zu Hamburgs Bürgermeister Schulz, die sich für ergebnisoffene Gespräche stark machen, plus wichtige Mitglieder der Partei Linken wie Ralf Stegner und Matthias Miersch, die Gleiches tun, dann dürfte es nach der Arithmetik sozialdemokratischer Parteitag am Ende für eine Mehrheit für den Parteitag reichen, trotz der teilweise emotionalen Debatte. Vor allem die Jusos haben engagiert dafür geworben, die Große Koalition definitiv auszuschließen. Aber der Eindruck ist unterm Strich, dass es am Ende grünes Licht geben wird vom SPD-Parteitag für Gespräche mit der Union. Auch wenn es sein kann, dass bei vielleicht weniger entscheidenden Fragen Teilerfolge es geben wird für die GroKo-Kritiker, zum Beispiel bei der Forderung, dass ein großer Parteitag entscheiden soll, ob es nach möglichen Sondierungen dann wirklich zu Koalitionsgesprächen kommt oder ob es ein kleiner Parteikonvent tun soll. Das ist ein Zugeständnis, das man wohl von Seiten der Parteiführung nach dieser über 4,5-stündigen Debatte machen will.
Mit 100% Zustimmung war Martin Schulz ja im März in das Amt des Parteichefs gewählt worden. Eine Bürde, wie er jetzt selber sagt, schon, weil sich in dieser Hinsicht kann er sich ja nur verschlechtern. Heute stellt sich Schulz zur Wiederwahl als Vorsitzender der SPD. Welches Ergebnis kann er erwarten?
Das ist die zweite spannende Frage. Heute Abend aus der Parteispitze heißt es, ein Ergebnis mit einer 8 davor, also mehr als 80%. Das wäre ein Ergebnis, mit dem Schulz zufrieden wäre. Über 90% wäre eine deutliche Rückenstärkung für Gespräche auch mit der Union. Und als absolut unterste Grenze gelten 74,3%. Das ist die Prozentzahl, die Sigmar Gabriel vor 2 Jahren erreicht hat und die damals als schallende Ohrfeige interpretiert wurde.
Schulz hat ja heute seine Partei um Entschuldigung gebeten für seinen Anteil an der Wahlniederlage der SPD. Wie ist das bei den Delegierten angekommen? Ist das der richtige Ton für einen, von dem Führung erwartet wird?
Also es ist auf jeden Fall ein Ton, der bei den Delegierten angekommen ist. Warmherzigen Applaus hat Schulz an dieser Stelle bekommen, auch weil man ihm anmerken konnte, dass das Ergebnis der Bundestagswahl ihm wirklich noch in den Knochen steckt. Aber auch, weil es halt nicht nur eine Entschuldigung war von ihm, sondern er hat das kombiniert mit Ideen für die Zukunft der SPD, wie er sich sie vorstellt. Organisatorisch, inhaltlich war da vor allem eines wichtig, SPD, das soll, so Schulz, künftig die Kümmererpartei sein, nicht nur, aber vor allem auf kommunaler Ebene. Die SPD, sagt Schulz, müsse die Partei sein, von der die Menschen das Gefühl haben, die nimmt unsere Sorgen und Nöte ernst, die kümmert sich um Lösungen. Also eine SPD näher dran an den Menschen.
Inhaltlicher Kern seiner Rede war ja der Ausblick auf die sogenannten Vereinigten Staaten von Europa im Jahr 2025. Welche Rolle spielt dieses Ziel, dieses Thema Europa für Schulz?
Eine ganz entscheidende Rolle. Das war programmatisch die Kernbotschaft heute. Das Thema, dem Schulz in seiner Rede großen Raum gewidmet hat, mit dem sehr ehrgeizigen Ziel, bis zum Jahr 2025, also in 8 Jahren, die Vereinigten Staaten von Europa zu realisieren. Nach dem Vorbild der USA auch einen europäischen Finanzminister will Schulz installieren. Das sind durchaus anspruchsvolle, für viele auch kontroverse Ideen. Aber Schulz hat auch gesagt, die SPD muss mutiger in ihrer Politik werden. Und das ist aus seiner Sicht ein konkretes Beispiel dafür.
Soweit Jörg Seiselberg live vom SPD-Parteitag in Berlin. Wie auch immer mögliche ergebnisoffene Gespräche zwischen SPD und CDU ausgehen mögen, klar dürfte sein, dass wir noch etliche Wochen ohne gewählte Regierung vor uns haben. Wie sehen die Bürger das Gerangel um die Regierungsbildung? Welche Koalitionen bevorzugen sie? Antworten darauf hat der neue Deutschland-Trend von Infratest DIMAP. Ellen Eni fasst zusammen.
Der Gedanke, dass Deutschland in Zukunft wieder von einer großen Koalition regiert werden könnte, begeistert die Deutschen mehrheitlich nicht. 52% fänden eine Koalition aus CDU, CSU und SPD weniger gut oder schlecht. 45% fänden eine solche Konstellation sehr gut oder gut. Das hat eine Umfrage von Infratest DIMAP für den ARD-Deutschland-Trend ergeben. Sollte es nicht zu einer Neuauflage der Großen Koalition kommen, spricht sich eine knappe Mehrheit, nämlich 51%, für eine Minderheitsregierung der CDU-CSU aus. 45% würden sich in diesem Fall Neuwahlen wünschen. Damit freunden sich immer mehr Deutsche mit der Idee einer möglichen Minderheitsregierung an. Dass Martin Schulz weiter an der Spitze der SPD stehen will, sehen die Deutschen mehrheitlich kritisch. Nur 32% der Befragten sagen, dass Schulz der richtige Parteivorsitzende ist, um die SPD zu erneuern. 62% sagen das nicht. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, dann bliebe die Union stärkste Kraft mit 32%, 2 Punkte mehr als im Vormonat. Die SPD bleibt stabil bei 21%, die AfD bei 13%. Die FDP verliert 3 Punkte und landet bei 9%. Die Linke verbessert sich um 1 Punkt und kommt auf 10%, die Grünen sind unverändert bei 11%. Alle Ergebnisse des Deutschlandtrends heute Abend in den Tagesthemen im Ersten.
Viele hatten gewarnt, mit seiner Entscheidung, Jerusalem als Hauptstadt Israels anzuerkennen, habe Donald Trump die Lunte an ein Pulverfass gelegt. So oder ähnlich ließ es in etlichen Reaktionen aus aller Welt. Und vieles deutet darauf hin, dass das Pulver nun auch zündet. Die Hamas rief heute zu einer neuen Intifada auf. Aus Tel Aviv Benjamin Hammer.
Bethlehem hat gerade nicht viel von besinnlicher Vorweihnachtszeit. In der palästinensischen Stadt kam es zu Zusammenstößen zwischen Demonstranten und israelischen Soldaten. Die israelische Armee setzte Tränengas ein. Aus Protest gegen Donald Trumps Entscheidung hatten die Verantwortlichen am Vorabend die Lichter an den Weihnachtsbäumen vor der Geburtskirche ausgeschaltet. Die Palästinenser waren heute zu einem Generalstreik aufgerufen. Die Schulen blieben geschlossen. Auch in weiteren Städten des Westjordanlandes sowie an der Grenze des Gazastreifens kam es zu Zusammenstößen zwischen Palästinensern und israelischen Sicherheitskräften. Der israelische Sicherheitsexperte Alon Efiatar hält weitere Ausschreitungen für möglich. Er sagte im israelischen Radio: Die palästinensischen Sicherheitskräfte werden die Gewalt nur begrenzt kontrollieren. Ich gehe davon aus, dass sie eine Eskalation zulassen. Vielleicht werden im Westjordanland Schusswaffen eingesetzt. Donald Trump hat Jerusalem als Hauptstadt von Israel anerkannt. Die US-Botschaft soll von Tel Aviv nach Jerusalem ziehen. Bei den Palästinensern, die Ost-Jerusalem als eigene künftige Hauptstadt beanspruchen, sorgt das für Frust und Wut. Die wohl radikalste Reaktion auf die Worte des US-Präsidenten kam von Ismail Haniyeh, dem Chef der islamistischen Hamas. Jerusalem wird gerade entführt, entrissen aus seiner arabischen und muslimischen Prägung. Heute rufen wir zu einem Aufstand auf, zu einer Intifada gegen die zionistische Besatzung. Beide Seiten des Konfliktes erinnern sich noch gut an die zweite Intifada. Die Führung der Palästinenser hatte dazu im Jahr 2000 aufgerufen. Die Intifada dauerte Jahre an und forderte tausende Opfer auf beiden Seiten. Es ist aktuell nicht abzusehen, wie viele Palästinenser dem Aufruf des Hamas-Chefs folgen. Andere Vertreter der Palästinenser agieren gemäßigter. Der Politiker Mustafa Barghouti im Sender Al Jazeera: Wir reden vielleicht von einem breit aufgestellten Aufstand, aber es muss einer ohne Gewalt sein. Lassen Sie mich das ganz klar sagen. Es gilt aber, die Israelis müssen den Widerstand überall sehen. Während des Freitagsgebetes könnte es in Jerusalem zu Ausschreitungen kommen. Die israelische Armee und Grenzpolizei wurde bereits in erhöhte Bereitschaft versetzt. Michael Oren, ein Vizeminister der israelischen Regierung, rechnet jedoch damit, dass es ruhig bleibt. Sogar die palästinensische Autonomiebehörde hat von einem Tag des Zorns gesprochen, nicht von einer dritten Intifada, nicht von einem Krieg. Das macht mich etwas optimistisch. Ich hoffe, dass die Palästinenser die Ankündigung von Trump nicht als Drohung sehen, sondern als Chance. Donald Trump eine Chance für den Frieden zwischen Israelis und Palästinensern? So sieht das Michael Oren und so sieht das Donald Trump selbst. Die Palästinenser sind anderer Meinung. Der palästinensische Präsident Mahmoud Abbas sagt, Donald Trump habe sich als Vermittler disqualifiziert.
Appelle zu mehr Solidarität haben nicht gefruchtet. Polen und Ungarn weigern sich bis heute, Flüchtlinge aufzunehmen. Tschechien nahm gerade mal 12 auf. Die drei osteuropäischen Staaten ignorieren damit einen EU-Beschluss aus dem Jahr 2015. Nach einem Quotensystem sollten 120.000 Flüchtlinge, unter anderem aus Syrien, umverteilt werden, um Griechenland und Italien zu entlasten. Jetzt geht die Kommission den Rechtsweg. Sie verklagt Ungarn, Tschechien und Polen vor dem Europäischen Gerichtshof. Aus Brüssel Karin Bentsch.
Die Klage war keine Überraschung. Sie war erwartet worden. Schon Mitte Juni hatte die EU-Kommission Strafverfahren gegen Ungarn, Polen und Tschechien gestartet. Und zwar deshalb, weil die drei osteuropäischen Länder nicht bei der Flüchtlingsverteilung mitmachen, die die Mehrheit der europäischen Innenminister vor gut 2 Jahren beschlossen hatte. Danach waren alle 28 EU-Länder verpflichtet, eine gewisse Zahl von Asylbewerbern, die in Italien und Griechenland angekommen waren, bei sich zu Hause aufzunehmen. Ungarn und Polen blockierten von Anfang an. Tschechien kam später dazu. Ich habe versucht, die drei Mitgliedsländer davon zu überzeugen, zumindest ein bisschen Solidarität zu zeigen. Doch es hat sich nichts getan und deshalb musste ich leider diesen nächsten Schritt gehen, sagte Dimitris Avramopoulos, der in der EU-Kommission für Migration zuständig ist.
I have tried a lot to convince to contribute by showing some solidarity. So far it didn't happen. To my regret, I had to make the next step.
Reaktionen auf die Klage der EU-Kommission gibt es auch schon. Der neue tschechische Ministerpräsident Andrej Babiš zeigte keine Bereitschaft zum Einlenken. Die Quoten seien Unsinn und würden nur extremistischen Parteien in Europa zu stärkerer Popularität verhelfen. Babiš kündigte an, er wolle mit der EU darüber verhandeln, die Klage zurückzuziehen. Widerspruch kommt auch aus Polen. Nichts wird geändert, sagte der polnische Außenminister Witold Waszczykowski. Man sei weiterhin nicht einverstanden mit der Lösung, die die Europäische Union vor 2 Jahren vorgeschlagen habe, sagte der Pole.
Nasze stanowisko jest jasne, nie zgadzamy się z tym rozwiązaniem, jakie zaproponowała 2 lata temu Unia Europejska.
Harte Worte auch aus Ungarn. Kein Druck wird uns dazu bringen, in der Migrationspolitik nachzugeben, sagte der ungarische Außenminister Péter Szijjártó. Die Kontroverse mit Brüssel über die Flüchtlingsquote kommt Ungarns Ministerpräsident Viktor Orbán ganz gelegen. Er lehnt seit langem ab, sich von der EU Vorschriften machen zu lassen. Im Frühjahr nächsten Jahres stehen in Ungarn Parlamentswahlen an. Der Widerstand Orbáns gegen die EU könnte ihm zu Hause Wählerstimmen einbringen. Aus dem Europaparlament sind dagegen ganz andere Einschätzungen zu hören.
Der Schritt der Kommission, einige Mitgliedstaaten zu verklagen, ist absolut überfällig,
meint die Grünen-Europaabgeordnete Ska Keller. Der Beschluss zur Flüchtlingsverteilung sei europäisches Recht und die Kommission müsse dafür sorgen, dass dieses Recht eingehalten werde, so Keller.
Wir hoffen, dass sich endlich alle Mitgliedstaaten daran beteiligen, Flüchtlinge aufzunehmen.
In Sicht ist das allerdings nicht. Der Prozess vor dem Europäischen Gerichtshof könnte Jahre dauern und mit einer saftigen Geldstrafe für Ungarn, Polen und Tschechien enden. Doch all das hilft voraussichtlich nicht, das Flüchtlingsthema in Europa zügiger zu klären. Damit das System nicht nur in Zeiten funktioniert, in denen wenige Menschen kommen, sondern auch dann, wenn der Flüchtlingsansturm wieder größer werden sollte.
Soweit der Bericht von Karin Bentsch. Was bedeutet die Klage für das Verhältnis Brüssels zu den osteuropäischen Staaten? Pascal Lechler kommentiert.
Hat die Kommission gerade eine Tür zugeschlagen? Eine Tür, die offen stand für Verständigung und Konsens? Nüchtern betrachtet hat die EU nur das gemacht, was sie tun musste. Nach der Einleitung eines Vertragsverletzungsverfahrens, nach dem Auf-Durchzug-Schalten der Polen, der Ungarn und der Tschechen, hat sie jetzt Klage eingereicht. Und sie bekommt dafür natürlich Beifall von denen, die meinen, den Osteuropäern müsse jetzt gezeigt werden, wo der Hammer hängt. Erst EU-Milliarden einstreichen für neue Straßen, Schulen und Krankenhäuser und dann sich der Solidarität in Europa verweigern. Wo kämen wir denn dahin, wenn das jeder so machen würde? So denken viele. Ich nicht. Ich denke zunächst mal an die armen Flüchtlinge. Ihnen wäre es wirklich nicht zu wünschen, nach Polen, Ungarn oder Tschechien zu kommen, denn sie sind dort nicht willkommen. Der Konflikt würde nur auf ihren Rücken ausgetragen. Ich denke, gerade wir Deutschen sollten uns zurückhalten und den Stab nicht über die Osteuropäer brechen. Bei uns im Land gibt es auch genügend Landstriche, in die man lieber keinen Flüchtling schicken sollte. Aber die Tür ist glücklicherweise heute noch nicht zugeschlagen worden. Die Äußerungen von EU-Innenkommissar Avramopoulos lassen hoffen. Er glaube, es gebe noch Raum für einen Kurswechsel. Um diesen Kurswechsel aber zu befördern, könnte der Westen den Osteuropäern eine Brücke bauen. Er könnte Warschau, Budapest und Prag ein Angebot machen. Statt Flüchtlinge aufzunehmen, könnten die osteuropäischen Staaten auf anderen Feldern ihre Solidarität beweisen. Mehr Kontingente stellen zum Schutz der Außengrenzen beispielsweise oder mehr Hilfen bei Programmen in Afrika. Mehr Personal für die Mittelmeermission Sophia. Die Liste könnte fortgeschrieben werden. Mit mehr Druck allerdings und nichts anderes ist dieser Klageweg nun, wird nichts erreicht. Nur noch mehr Widerstand, noch mehr Hass auf Brüssel. Und da muss man Tschechiens Regierungschef Babiš wohl recht geben, am Ende werden nur die rechten Parteien gestärkt. Die Reform des Asylsystems, des gescheiterten Dublin-Systems, ist seit heute zumindest noch schwerer geworden. Aber klagen kann man ja auch wieder zurückziehen. Die Tür ist also noch nicht ganz zu.
Pascal Lechler kommentierte im Echo des Tages von NDR Info und WDR 5. Über das Thema syrische Flüchtlinge haben heute auch die Innenminister der deutschen Bundesländer beraten. Bei der Konferenz in Leipzig ging es unter anderem um die Frage, ob syrische Flüchtlinge wieder in ihre Heimat abgeschoben werden dürfen, wie es Sachsen und Bayern fordern. Widerstand dagegen kommt von der SPD. Aus Leipzig berichtet Ines Dippmann.
Seit 5 Jahren hat das Auswärtige Amt die Sicherheitslage in Syrien nicht mehr bewertet. Es sei deshalb nur vernünftig, dass die Innenminister das nun einfordern, sagt der derzeitige Vorsitzende der Innenministerkonferenz Markus Ulbich aus Sachsen. Er strebt ein Verfahren wie im Fall Afghanistan an.
Zuerst ist also die Situation in Afghanistan durch das Auswärtige Amt beurteilt worden, nachdem der Bericht vorgelegt wurde, nachdem deutlich geworden ist, dass es in Afghanistan sicherere Gebiete gibt. Ein einstimmiger Beschluss auf der Innenministerkonferenz gefasst worden, der sagt, Straftäter, Gefährder und hartnäckige Mitwirkungsverweigerer werden abgeschoben.
Ein Punkt, bei dem sich die Innenminister mit Blick auf Syrien kaum einig werden dürften. Boris Pistorius aus Niedersachsen, Sprecher der SPD-geführten Innenministerien, macht deutlich:
Wer immer glaubt, Syrien sei ein Land, das Ecken habe, in denen man sicher abschieben könne, der irrt sich, glaube ich.
Uneins sind sich Unions- und SPD-geführte Länder auch in der Frage des Familiennachzugs für Geflüchtete, die subsidiären Schutz genießen. Ulbich sagt:
Da ist die Position da. Unionsinnenminister klar und deutlich, dass der Familiennachzug für subsidiär Schutzberechtigte weiter ausgesetzt sein sollte.
Die SPD-geführten Länder plädieren dagegen für einen gestaffelten Nachzug. Sie versprechen sich davon eine bessere Integration der bereits hier lebenden Geflüchteten.
Soweit der Bericht von Ines Dippmann und zwischendurch noch ein Zwischenergebnis vom SPD-Parteitag in Berlin. Die SPD stimmt ergebnisoffenen Gesprächen mit der Union zu. Das hat der Parteitag entschieden. Der Leitantrag der Führung wurde also angenommen. Und wir machen erstmal weiter mit dem Stichwort Nachrichtendienste. Geheimdienste müssen vom Parlament kontrolliert werden. Das gehört zur Demokratie, wobei BND und Co. ihre Arbeit nicht allen Abgeordneten offenlegen müssen, sondern besonderen Gremien, die wiederum zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. Doch der Bundesnachrichtendienst ist offenbar kaum zu kontrollieren. Das geht nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung aus einem ersten Bericht des neu geschaffenen unabhängigen Gremiums hervor. Aus Hamburg, Kersten Mücke.
Das sogenannte unabhängige Gremium soll eigentlich die Telekommunikationsüberwachung des Bundesnachrichtendienstes im Ausland kontrollieren. Aber das funktioniert offenbar nicht. Im ersten Bericht über seine Arbeit kommt es nach Informationen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung zu dem Schluss, dass es seinen Auftrag nicht erfüllen kann. Die Arbeit werde massiv vom Kanzleramt und dem Bundesnachrichtendienst blockiert. In dem Bericht ist die Rede davon, dass den Geheimdienstkontrolleuren Dokumente nur mit umfangreichen Schwärzungen vorgelegt würden. Außerdem seien sie nicht umfassend über die Ergebnisse der Telekommunikationsüberwachung des BND im Ausland informiert worden. Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums des Bundestags, André Hahn von den Linken, sieht sich in seiner grundsätzlichen Kritik an der BND-Reform bestätigt.
Wenn das die Kernaussage dieses geheimen Berichtes ist, dann ist das natürlich skandalös. Und von daher ist das ein klarer Gesetzesverstoß seitens der Bundesregierung, seitens des Bundesnachrichtendienstes. Und es darf so nicht bleiben.
Der SPD-Geheimdienstexperte Uli Grötsch sprach von Hindernissen, die man besprechen und aus dem Weg räumen müsse. Das unabhängige Gremium hatte im Frühjahr als Konsequenz aus dem NSA-Skandal seine Arbeit aufgenommen. Ihm gehören 2 Bundesrichter und ein Bundesanwalt an. Über seine Arbeit soll es alle 6 Monate dem Kanzleramt und dem Bundestag Bericht erstatten.
Im Sommer des Jahres 2000 explodierte am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn eine Rohrbombe mit TNT. Die 10 verletzten Opfer waren überwiegend jüdische Einwanderer aus Osteuropa. Nun soll ein Rechtsradikaler wegen versuchten Mordes vor Gericht. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat Anklage erhoben. Aus Düsseldorf Peter Hild.
Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft hat die mehr als 250 Seiten starke Anklageschrift beim Landgericht eingereicht. Darin werden knapp 100 Zeugen genannt. Dem 50 Jahre alten Angeklagten Ralf S. wird unter anderem 12-facher versuchter Mord vorgeworfen. Er soll für die Explosion einer Rohrbombe am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn im Juli 2000 verantwortlich sein. Dabei wurde das ungeborene Baby einer Schwangeren durch Metallsplitter getötet. Insgesamt waren 10 Menschen verletzt worden, vorwiegend jüdischen Glaubens. Das Motiv des Angeklagten soll Fremdenhass gewesen sein. Er gilt als waffennah und wird der rechten Szene zugeordnet. Der Mann war nach jahrelangen Ermittlungen, fast 17 Jahre nach der Tat, Ende Januar dieses Jahres in Ratingen bei Düsseldorf festgenommen worden. In seinen bisherigen Vernehmungen bestreitet er die Tat.
Es war ein hartes Urteil. Oliver Schmidt, früher VW-Manager in den USA, muss für 7 Jahre ins Gefängnis, die Höchststrafe. Wegen Verschwörung zum Betrug hat ein Gericht in Detroit ihn verurteilt, weil er den amerikanischen Behörden die Existenz der Schummelsoftware verschwiegen hat. Schmidt sagt, er habe auf höhere Anweisung aus dem VW-Konzern gehandelt, doch in Wolfsburg hält man sich bedeckt. Janik Wiechers fasst zusammen, wie der Konzern und wie die Menschen in Wolfsburg auf das Urteil reagieren.
Was abgelaufen ist, ist natürlich nicht so gut, aber was soll man dazu sagen?
Häufigste Reaktion von VW-Beschäftigten vor den Werkstoren am Firmenhauptsitz in Wolfsburg heute: keine Reaktion. Die Stimmung wirkt angespannt, genervt beim Thema Dieselskandal. Wenn in Wolfsburg überhaupt jemand etwas sagt zum Urteil gegen den VW-Manager Oliver Schmidt in den USA, dann sind es meistens keine VW-Beschäftigten, die ihr Unverständnis dafür zeigen, dass ein Manager allein für den Dieselskandal in den USA büßen muss.
Ich finde das sehr überzogen.
Das ist sehr unfair. Warum wäre es nur ja allein schuldig? Das war meine Gruppe gewesen.
Aber ich würde sagen, das muss dann euch alle gehen. Alle, die damals daran beteiligt waren.
Auch das Strafmaß stößt Wolfsburgern auf. Die aus ihrer Sicht harte Haltung der US-Richter ist für viele nicht nachvollziehbar.
7 Jahre und 400.000 Dollar Strafe zahlen. Meiner Meinung nach, das ist unfair.
Ich finde es übertrieben. Das ist meine persönliche Meinung. Bescheißen eigentlich alle. Das ist nicht nur VW, sondern das BMW, das Mercedes, sage ich mal, haben sie alle Dreck am Stecken. Da bin ich einfach der Meinung, sage ich mal, dass das einfach so ein bisschen, ja, Hetzjagd ist, sage ich mal. So, jetzt haben sie VW erwischt und jetzt versuchen sie da irgendein Bauernopfer da zu finden und da zu finden.
Einige Wolfsburger vermuten hinter dem deutlichen Urteil einen Versuch, VW zu schwächen, um der US-amerikanischen Autoindustrie Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Volkswagen, so dieser Mann, habe schon genug gebüßt.
Im Endeffekt, sag ich mal, haben ja eigentlich alle schon Lehrgeld jetzt gezahlt. Das heißt, also, es wurden ja Milliarden gezahlt, es wurde jetzt gemacht, es wurde getan. Das heißt, die Autos wurden jetzt umgerüstet, sag ich mal. Die Leute, die jetzt einen Diesel gekauft haben, die sind jetzt, sag ich mal, quasi entschädigt worden. Und da muss man dann irgendwann mal die Kirche im Dorf lassen und sagen, so jetzt gehen wir mal jetzt mal wieder auf Anfang, sagen, alle wissen Bescheid. Aber das ist jetzt einfach nur so eine Hetzjagd, sag ich mal, nur noch, um da mehr Kohle rauszuholen. Und das finde ich meiner Meinung nach einfach ein absoluter Beschiss ist das.
Bei denen, die sich etwas zu sagen trauen in Wolfsburg heute, also mehrheitlich Kontrastimmung gegen das Urteil in den USA. Aber es gibt dann doch, wenn auch ganz verhalten, die kritischen Töne.
Es ist einfach zu viel passiert in letzter Zeit. Das geht einfach nicht mehr. Es muss halt einer büßen. Weil wenn es keiner büßen tut, dann wird es weiterhin gemacht. Ich hoffe es, dass es abschrecken kann.
Das Unternehmen Volkswagen selbst wollte sich heute inhaltlich nicht zum Urteil äußern. Die Presseabteilung des Konzerns veröffentlichte nur ein äußerst knappes Statement. Darin heißt es sinngemäß, man kommentiere das Verfahren nicht, man kooperiere aber in Bezug von Handlungen einzelner VW-Beschäftigter weiterhin mit der US-Justiz.
Wieder erschüttert ein tragischer Unfall den Skisport. Bei einer Abfahrt in Kanada stürzte der deutsche Nachwuchsfahrer Max Burkhardt in die Fangnetze. Der 17-Jährige erlag seinen Verletzungen. Thomas Kartenbeck berichtet.
Der 17-jährige Nachwuchsfahrer war im Sommer auf ein Sportcollege in den USA gegangen, wollte dort seine sportliche Karriere voranbringen. Der tödliche Unfall ereignete sich bei einem Skirennen im kanadischen Weltcuport Lake Louise. Dazu der Sprecher des Deutschen Skiverbandes Ralf Eder.
Wir sind alle tief bestürzt im Deutschen Skiverband. Bei einer Abfahrt kam er zu Sturz und zog sich schwere Verletzungen zu, denen er am gestrigen Mittwoch in Calgary in Kanada erlag im Krankenhaus.
Über die genaue Todesursache ist noch nichts bekannt. Fest steht wohl, dass Burkhardt sich die tödlichen Verletzungen bei einem Sturz in die Fangnetze zugezogen hat. Der Oberammergauer startete für den SC Partenkirchen, Heimatverein von Felix Neureuther. Die Bestürzung im Skiclub ist riesig. Ein Krisenteam kümmert sich um Freunde und Hinterbliebene. Der DSV hat größtmögliche Unterstützung zugesagt.
Wir stehen im intensiven Austausch mit allen Beteiligten. Wir werden auch mit unseren eigenen Athleten diese Situation besprechen und psychologisch aufarbeiten. Hier werden wir alles in unserer Macht Stehende tun, um die Schmerzen zu lindern.
Es ist bereits der dritte schwere Unfall in diesem Jahr im alpinen Skisport. Im Frühjahr stürzte der deutsche Nachwuchsfahrer Nico Sommer beim Training. Er bleibt querschnittsgelähmt. Vor 4 Wochen verstarb der französische Weltcupfahrer David Poisson beim Abfahrtstraining in Kanada.
Soweit der Bericht von Thomas Kattenbeck und soweit auch für heute das Echo des Tages. Am Mikrofon war Marcel Güsken.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.